Ja, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns weiter mit Datenbanksystemen. Heute wollen wir uns einen Überblick darüber verschaffen, was man unter deklarativen Datenbanksprachen wohl verstehen kann. Wir haben schon das ein oder andere Beispiel in SQL gesehen, werden wir heute auch noch mehr Beispiele für sehen. Und je nachdem, wie die Zeit uns reicht, kommen wir auch noch auf ein paar andere Ansätze, wie deklarative Sprachen sonst noch aussehen könnten. Relationen Algebra und Relationen Kalkül, die Begriffe sind zumindest schon mal gefallen. Sie werden sich dann anschließend ein bisschen mehr hoffentlich auch darunter vorstellen können. Eine Bemerkung noch, nächste Woche ist leider Feiertag am Dienstag. Das heißt, wir sehen uns nicht, oh ja, schade, ich finde es auch extrem schade, insbesondere da wir ja an den Donnerstagen die beiden Feiertage, die dann später noch kommen, auch betroffen sind. Ist also stark verkürzt, dieser Kurs um 3 Einheiten. Wir müssen einfach entsprechend mehr Gas geben. Nein, Scherz beiseite, wir schaffen das schon. Am Ende rede ich einfach doppelt so schnell und dann ist das alles kein Problem mehr. Okay, also Ziele habe ich eben schon formuliert. Wir wollen die Grundidee von deklarativen Datenbanksprachen kennenlernen und an wenigen Beispielen ein bisschen einschätzen können. SQL oder einiges von SQL habe ich Ihnen da so ganz auf die Schnelle ad hoc schon mal gezeigt. Und wir haben auch gesehen, in SQL ist das Hauptsprachkonstrukt, dieser raffiniert, eigentlich sollte das so sein, genau, dieser Select from Where Block, also eine SQL-Anfrage und damit meine ich jetzt eine Anfrage im engeren Sinn, also ein Lesezugriff auf die Datenbank, hat immer diese Form, Select from und so weiter. Und Where muss nicht immer dabei sein, da steckt die Suchbedingung drin, in der From-Klausel, in diesem Teil geben wir an, auf welche Datenbank Tabelle oder mehrere Tabellen sogar wir zugreifen. In der Select-Klausel geben wir an, wie unser Ergebnis aussehen soll, also welche Spalten die Ergebnistabelle haben soll. Naja, und dann gibt es noch eine ganze Reihe weitere Angaben, die wir da machen können. Ganz einfache Beispiele, ich kann Ihnen nachher das ein oder andere auch live zeigen, aber wenn es zu einfach ist, dann spare ich mir, glaube ich, lieber die Tipparbeit. Die allereinfachste Anfrage in SQL überhaupt lautet immer Select Stern from und dann irgendein Tabellenname. Das heißt nichts anderes als zeig mir diese Tabelle. Stern ist die Abkürzung für alle Spalten, die diese Tabelle halt so hat. Die könnte ich jetzt, so wie hier unten, auch alle einzeln aufzählen, aber das kann ich mir natürlich sparen als Programmierer und sage einfach Select Stern from Tabellenname und dann wird der komplette Inhalt dieser Tabelle angezeigt. In unserem Mini-Beispiel ist das eben diese Department-Tabelle mit den nur 4 Abteilungen. Vielleicht noch eine Bemerkung schon gleich zu diesem Select Stern versus dieser Angabe hier unten, wo ich die Spalten explizit aufzähle. In vielen Anwendungen gibt es eine Programmierrichtlinie, also wie es überhaupt Programmierrichtlinien typischerweise gibt, wie Variablen zu benennen sind und bla bla bla, alles mögliche mehr. Und das könnte auch häufig eine Programmierrichtlinie sein, dass man Select Stern nicht verwenden darf oder soll, je nachdem wie strikt diese Richtlinien formuliert sind. Warum? Weil ich, wenn ich sie explizit hinschreibe und das dann nicht, so wie ich das hier immer mit Ihnen mache, eintippe, Return drücke und direkt laufen lasse, sondern wenn ich das in einem Programm verwende, in einem COBOL, C, Java, was auch immer Programm und schreibe da explizit hin, welche Spalten ausgegeben werden sollen, dann sehe ich dem Programmtext, diesem SQL-Statement auch an, welches Ergebnis da erwartet wird. Und ich lasse mir ja dann das Ergebnis nicht einfach auf dem Bildschirm anzeigen, wo es völlig egal ist, was kommt, das kommt, sondern mein Programm muss ja dann auch darauf eingerichtet sein, diese Daten irgendwie in Empfang zu nehmen, in Variablen meiner Programmiersprache zum Beispiel. Und wenn ich da explizit hinschreibe, wie das Ergebnis aussieht, dann sieht ein nachfolgender Programmierer, der vielleicht dieses Programm warten soll, auch, was habe ich eigentlich erwartet, was da rauskommt. Wenn da Select Stern steht, dann kommt halt raus, was rauskommt. Insbesondere, weil in dem Lebenszyklus einer Tabelle in der Datenbank die Struktur der Tabelle auch mal, wie wir noch sehen werden, geändert werden kann. Also Select Stern from Department heute liefert vielleicht genau diese drei Spalten und morgen schon oder in 5 Jahren liefert sie vielleicht noch 2 weitere Spalten. Ja, und wenn mein Java-Programm nicht darauf eingestellt ist, diese 2 weiteren Spalten auch irgendwie in Empfang zu nehmen, dann könnte das ein Problem werden. Also das ist der mögliche Hintergrund solcher Richtlinien. Gut, wie immer, wenn es um SQL geht, da kann man jetzt beliebig vieles an Detail noch dazu sagen. Eins vielleicht hier, SQL ist an sich nicht case-sensitive, Sie können also Groß-Kleinschreibungen verwenden, wie Sie wollen, außer natürlich in String-Konstanten. Das ist ja offensichtlich. Tatsächlich arbeitet SQL so, dass was immer Sie eintippen, bevor es dann weiter geparst wird, wird es alles in Großbuchstaben umgewandelt. Sie können es auch in Kleinbuchstaben eingeben. Und häufig, naja, wird man, es gibt noch ein paar mehr Klauseln in so einem Select From Statement. Die Where-Klausel haben wir schon gesehen und es kommen noch 3, 4 weitere. Häufig ordnet man das dann irgendwie so in Zeilen an, weil auch der Zeilenlayout unerheblich ist. Okay. In der Where-Klausel sehen wir hier ein einfaches Beispiel für, geben wir Suchbedingungen an. Wenn wir also nicht alle Zeilen der Departments mit all ihren Spalten sehen wollen, sondern nur solche, wo in der Spalte Location der Attributwert Dallas drinsteht und einfache Gänsefüßchen oder Apostrophe schließen Character-Strings ein, dann geben wir halt so eine Suchbedingung in der Where-Klausel an. Da kann, wie Sie sich vorstellen können, jetzt alles Mögliche an Suchbedingungen stehen. Also sowas, irgendeine Spalte wird mit irgendeinem konstanten Wert verglichen, mit Gleichheit größer, kleiner, je nach Datentyp gibt es da verschiedene Vergleichsoperatoren. Wir können natürlich auch und oder nicht und Klammern verwenden in dieser logischen Suchbedingung, müssen wir jetzt auch nicht im Detail anschauen, das ist wie in jeder anderen Programmiersprache auch. Man kann auch 2 Attribute miteinander vergleichen, keine Ahnung, ob das Gehalt gleich der Postleitzahl ist, zufällig. Wer verdient so viel wie die Postleitzahl seines Wohnorts? Das ist jetzt vielleicht keine besonders smarte Suchbedingung, aber das ist eine, die wir verwenden können. Naja, und dergleichen mehr. Es gibt auch Substring-Matching mit einem sogenannten Like-Prädikat. Das kommt, glaube ich, auf einer der nächsten Folien sogar mit Beispiel. Und vielerlei Dinge mehr in diesen Suchbedingungen. Wir werden später noch kompliziertere Suchbedingungen kennenlernen. Hier ist eine mit einem Größergleichvergleich auf dem Gehalt. Hier suchen wir alle, deren Jobbeschreibung Manager lautet und die nächste Folie zeigt dieses Pattern Matching, wenn wir nicht genau wissen, wie Manager geschrieben wird oder in der Datenbank geschrieben ist, dann können wir mit diesem Like und dann so ein Muster hier, Prozent steht für 0 oder beliebig viele irgendwelche Zeichen, da können wir halt hier so Pattern Matching machen. Das geht nicht mit dem Gleich-Operator. Also wenn wir da statt Like das Gleichheitszeichen hinschreiben würden, dann wird gesucht, ob jemand diese Jobbeschreibung MANA Prozentzeichen hat. Und da würden wir wahrscheinlich niemanden finden. Okay, unten drunter stand, es gibt natürlich auch so einen Wildcard-Charakter hier, den Underscore für genau ein Zeichen. Also hier ist das Beispiel, was nicht funktioniert. Und hier ist, irgendwo auf einer ausgeblendeten Folie wahrscheinlich ist eines, wo wir auch suchen können, ob der Name von irgendjemandem aus genau 4 Buchstaben besteht. Dann würden wir eben Like, Gänsefüßchen und dann 4-mal Underscore, Gänsefüßchen und dann finden wir alle, deren Nachname aus 4 Zeichen besteht. So, man kann in SQL an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch in solchen Suchprädikaten, auch rechnen. Also nicht nur Vergleichsoperatoren, sondern auch andere Operatoren auf Zahlen, Datentypen, zum Beispiel die ganze Arithmetik. Auf Character-Strings haben wir mit Like schon so einen Pattern-Matching-Operator gesehen. Man kann auch noch mehr String-Operatoren anwenden, zum Beispiel erstmal alles in Großbuchstaben umwandeln oder ab der 5.
Man kann auch in der Select-Klausel rechnen. Also man kann entweder Attributwerte oder Einträge aus den möglicherweise ausgewählten Spalten einer Tabelle, so wie sie sind, ausgeben, wie den Nachnamen, oder irgendetwas damit rechnen. Wieder, wenn es Zahlen sind, gesamte Arithmetik, wenn es Strings sind, kann man sonst irgendwas mitmachen, man kann auch zwei Strings konkatenieren und so weiter. Also all das ist möglich. Und hier ganz unten sehen Sie auch, wenn Sie das so copy-paste in pgAdmin 4 zum Beispiel reinstecken, dann steht im Ergebnis hier sicher nicht Salary-12, also der Ausdruck, so wie ich ihn eingegeben habe, sondern da steht, also bei mir stand, glaube ich, Fragezeichen, Column, Fragezeichen. Wo kommt das her? Naja, das SQL-System hat eben für diese berechnete Spalte Salary-12, also 12 mal das Monatsgehalt, gibt es Jahresgehalt, keinen Namen für diese Spalte. Ja, deswegen auf den Folien steht dann oft einfach der Ausdruck hier nochmal im konkreten SQL-System. Das kann sich auch von System zu System unterscheiden. Steht da entweder Expression 1 oder Fragezeichen, Column, Fragezeichen. Wenn Sie da was Definiertes stehen haben wollen, dann können Sie durch Blank oder dieses Schlüsselwort as getrennt einen neuen Namen für diese Spalte vergeben. Das geht nicht nur, wenn da ein Ausdruck steht, das geht auch, wenn da einfach nur der Attributname steht. Sie könnten also auch schreiben, select ename, blank, as, wenn Sie wollen, oder auch das as weglassen und dann last name zum Beispiel. Ja, damit das klar ist, dann wird in der Ausgabe eben last name angezeigt und nicht einfach das Attribut, wie es in der Tabelle steht. Ja, hier haben wir und oder nicht Verknüpfungen mit den üblichen Präzedenzen, also und bindet stärker als oder. Das ist ja klar und wir können Klammern verwenden. Alles gut soweit. So, jetzt kommen wir zur ersten Stelle. Ich glaube, es ist die erste, wo wir sehen, dass SQL-Systeme und Lehrbuch-Relationenmodell sich unterscheiden. Nicht nur in der Terminologie, da bin ich letzte Woche schon öfters drauf eingegangen. Hier heißt es Tabelle, dort heißt es Relation. Es ist ein weiterer Unterschied. Eine Relation, also Lehrbuch, Relationenmodell ist immer eine Menge und damit keine definierte Reihenfolge, keine Duplikate insbesondere. SQL-Tabellen haben auch keine wirklich definierte Reihenfolge der Zeilen. Sie haben aber oder können haben Duplikate. Das sehen wir an so einer Anfrage wie der hier, die lasse ich vielleicht auch wirklich mal laufen. Mal sehen, die kriege ich noch eingetippt. Was war das mit den Jobs aus den, aus den Employees? So, und was wir hier unten im Ergebnis sehen, das müsste Sie jetzt schockieren, nachdem ich gesagt habe, Relationen sind Mengen, denn diese Relation hat nur eine Spalte, ich lasse mir ja nur den Job anzeigen und hier steht jetzt President, Manager, so weit, so gut. Nochmal Manager, Clerk, Analyst, nochmal Clerk, nochmal Analyst. Also jede Menge Duplikate. Wenn wir da jetzt scrollen, dann würden wir sehen, es gibt genauso viele Zeilen in dieser Antworttabelle, wie es Zeilen in der Datenbanktabelle Employee gibt. Also mit anderen Worten, das SQL-System geht einfach her und streicht sozusagen aus der gespeicherten Employee-Tabelle alle Spalten, die ich da nicht angegeben habe, in diesem Beispiel also alle bis auf die Job-Spalte, und zeigt mir, was übrig bleibt aus dieser Tabelle. Das ist im Allgemeinen keine Menge. Also wir wissen, selbst wenn die gespeicherte SQL-Tabelle einen definierten Schlüssel hat, diese hier hat den hoffentlich, ist die Employee-Number. Es kann also keine vollständigen Duplikate in dieser Datenbanktabelle geben. Trotzdem kann es natürlich in einzelnen Attributen Duplikate geben. Ja, die Firma hat wahrscheinlich mehr als einen Manager und mehr als einen Angestellten und mehr als einen Analyst. Und sie hat vielleicht auch mehrere Leute, die genau das gleiche Gehalt verdienen oder in der gleichen Stadt wohnen, vielleicht sogar den gleichen Nachnamen haben und so weiter. Nur die gleiche Angestelltennummer können sie nicht haben, haben wir letzte Woche gesehen. wenn wir versuchen, Duplikate einzufügen und haben den Schlüssel, das Schlüsselattribut Employee Number definiert, dann können wir kein Duplikat einfügen. Aber im Ergebnis von solchen SQL-Anfragen kann es durchaus Duplikate geben. So, was Sie eben auf der Folie wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn Sie es auch nicht mehr wissen jetzt, wir können natürlich dafür sorgen, mit diesem Schlüsselwort distinct, dass die Duplikate entfernt werden. Das heißt, wenn wir wollen, wenn wir sicherstellen wollen, dass das Ergebnis einer SQL-Anfrage auch wirklich eine Menge ist von Tupeln, wo es keine Duplikate gibt, dann müssen wir dieses Schlüsselwort distinct beim Select hinschreiben. Also einmal Select distinct und dann können ein oder mehrere Attribute folgen und das System eliminiert dann Duplikate. Andernfalls lässt es die drinne. Warum? Naja, weil es weniger Aufwand ist. Es ist einfach in der Ausführung dieser Anfrage weniger Aufwand. Deswegen haben die sich damals, das ist schon seitdem SQL überhaupt standardisiert ist, so, deswegen haben die sich damals darauf verständigt, wenn der Benutzer nicht explizit Duplikateliminierung fordert, dann sparen wir uns diesen Aufwand. Was ist das für ein Aufwand, Duplikate zu eliminieren? Sie haben ja über Algorithmen und Aufwände von Algorithmen schon ein bisschen was gehört. Wie würden Sie sowas machen, Duplikate aus so einem beliebig großen Ergebnis entfernen? Hat jemand einen Vorschlag für einen Algorithmus? Ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Also die Antwort war, wir sortieren das Ergebnis nach allen Attributen, in dem Fall nach dem einen Attribut Job und aufeinander, dann sind die Duplikate alle hintereinander und dann ist es mit einem Durchlauf sozusagen, während wir das Ergebnis ausgeben nach der Sortierung, können wir die Duplikate mit null Aufwand quasi entfernen. Aber sortieren hat einen hohen Aufwand. Ja, wissen Sie wahrscheinlich schon, n log n im besten Fall, im schlimmsten Fall oder im besten Fall für einen Algorithmus, also im besten durchschnittlichen Fall, so muss man sagen. Für einen Algorithmus, der halbwegs vernünftig ist, haben wir n log n Aufwand. Wenn wir es doof anstellen, haben wir vielleicht quadratischen Aufwand. Na, das könnten wir hier natürlich auch machen in dem Beispiel von eben. Wir betrachten das erste Tupel, flitzen dann einmal durch und gucken, gibt es denselben Wert nochmal? Wenn nein, machen wir weiter. Wenn ja, dann entfernen wir den gleich und so weiter. Dann haben wir aber quadratischen Aufwand. Okay, also. Andere Möglichkeit wäre, wir hashen das irgendwie in eine Tabelle, in eine Hash-Tabelle und dann landen die Duplikate auch alle beisammen. Gibt es verschiedene Algorithmen, aber die haben jedenfalls alle signifikanten Zusatzaufwand. Deswegen macht SQL das nicht. Jedenfalls nicht ohne explizite Aufforderung. Das heißt für uns, Relationen sind Mengen, aber SQL-Tabellen nicht wirklich. Na, SQL-Tabellen sind im Allgemeinen Mengen mit Duplikaten. Kennen Sie das, Mengen mit Duplikaten? Nennt man auch Multimengen in der Mathematik, ja, aus naheliegendem Namen, naheliegenden Gründen. Im Englischen Multiset oder Bag, Tasche. Ja, also das sind sowas wie Mengen mit Duplikaten, wo ein Element nicht nur 0 oder einmal drinne vorkommen kann, sondern 1, 2, 3, 4 beliebig oft. Und die Menge, die das Element 1 dreimal enthält, die Multimenge, ist von der Multimenge, die das Element 1 fünfmal enthält, verschieden. Wenn ich sie in Mengen konvertiere, dann verschwinden die Duplikate und dann sind sie gleich. Okay, also das ist ein Unterschied zwischen SQL, der Implementierung des Relationenmodells, und sozusagen der Lehrbuchdefinition des Relationenmodells. Diese Duplikate treten natürlich nicht immer auf, aber die können auftreten, wenn wir nicht alles, wenn wir nicht Select Stern hinschreiben und selbst mit Select Stern könnten sie auftreten, je nachdem, was sonst noch da drin steht. Okay, der andere Punkt, die Ergebnisse kommen in irgendeiner Reihenfolge, das ist für uns, wenn wir sie ausgedruckt oder am Bildschirm angucken wollen, solche Anfrageergebnisse nicht besonders übersichtlich. Ja, wir sind nicht gut darin, den Überblick in einer langen Liste von irgendwelchen Einträgen zu bewahren. Das fällt uns viel leichter, wenn die Einträge nach irgendeinem wohldefinierten Kriterium sortiert sind. Nun haben Mengen halt auch Multimengen und auch SQL-Tabellen keine definierte Reihenfolge. Deswegen gibt es die Möglichkeit in SQL mit dieser Order-By-Klausel, die man einfach an ein Select From, gegebenenfalls Where, hinten dran hängt, zu sagen, nach den Werten in dieser Spalte Employee Name soll die Ausgabe sortiert werden. Und das kann man natürlich nicht nur nach einem Attribut, sondern auch nach einer Kombination sortieren, und man kann auf- oder absteigend sortieren. Aufsteigend ist der Standard. Descending, also absteigend, muss man explizit mit dazu schreiben. Okay. Damit haben wir für den ersten Durchgang SQL-Anfragen, die sich auf eine Tabelle beziehen, abgefrühstückt. Also da gibt es natürlich noch vieles zu sagen, auf das wir später zurückkommen werden. Das wollen wir jetzt in diesem Überblick nicht machen. In dem Überblick will ich Ihnen jetzt nur zeigen, wir können auch Daten aus mehreren Tabellen in eine Anfrage kombinieren. Ich gucke mal, irgendwo ist bestimmt das Schema. Ja, zumindest der einen Tabelle, die andere steht hier nicht mit drauf. Deswegen male ich die mal noch so oder skizziere sie nebendran. Die andere Tabelle war die Department-Tabelle. Die sah irgendwie so aus: Department-Nummer, Department-Name und Location. Das war einfach eine zweite Tabelle. So, und wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Beispielsweise steht in der Employee-Tabelle in dieser Spalte hier hinten Department Number, die Nummer der Abteilung, die in der anderen Tabelle dann beschrieben ist, für die dieser Angestellte oder diese Angestellte arbeitet. Also wenn hier beispielsweise steht, der Angestellte, dieser Verkäufer Allen arbeitet im Department 30, dann könnten wir uns jetzt mit Papier und Bleistift sozusagen oder dem feuchten Finger auf dem Bildschirm diese 30 merken, in dieser Tabelle hier die Zeile, wo hier 30 steht, suchen und dann gucken, wie heißt denn diese Abteilung oder wo ist die denn angesiedelt. Ja, und genau das kann SQL auch machen. Wir können uns den feuchten Finger auf dem Bildschirm sparen. Wir können sagen, beispielsweise, wir suchen aus der Employee-Tabelle den Angestellten, bei dem der Nachname Allen heißt, und wollen dann wissen, wie heißt das Department, für das diese Person arbeitet. Nicht, was ist die Nummer, das steht schon hier, 30, steht in dieser einen Tabelle, sondern wir müssen dann in die andere Tabelle reingucken, wie heißt dieses Department, und das zeige ich Ihnen vielleicht jetzt hier direkt. Wie heißt das Department? Also wollen wir einen, ich glaube, das heißt dename, das Attribut. Wir wollen den Department-Namen wissen von einem Angestellten. Jetzt füge ich hier etwas ein, was wir noch nicht gesehen haben, kommt auch gleich auf einer der nächsten Folien. Man kann für diesen Tabellennamen hier sozusagen eine Tupelvariable oder eine Zeilenvariable deklarieren in dieser From-Klausel. Wenn ich jetzt hier hinschreibe from employee E, dann ist emp der Name einer Datenbanktabelle. Und E ist sowas wie ja, eine Tupelvariable. In SQL heißen die anders, da heißen die offiziell Aliases. Ja, weil die Grundidee war, vielleicht haben die Tabellen solche Namen, sprechende oder nicht sprechende, lange Namen. Und wir werden gleich sehen, dass wir, wenn wir mehr als eine Tabelle ansprechen, manchmal auch irgendwie den Tabellenname Punkt Spaltenname hinschreiben müssen. Ja, und wenn der Tabellenname so lang ist, dann können wir uns das abkürzen, indem wir hier so eine Abkürzung, so einen Aliasnamen E einführen. Vom Verständnis, was dahinter steckt, ist eigentlich die Bezeichnung viel besser, wenn wir sagen, das ist eine Tupelvariable. Von allen Angestellten E. Im Rest der Anfrage können wir jetzt einen Angestellten immer E nennen. Und wir brauchen die andere Tabelle auch und die nenne ich dann sinnvollerweise D. Where? Und jetzt hatten wir gesagt, der Angestelltenname soll, ich glaube in der Datenbank sind sie, hab's mit Kleinbuchstaben geschrieben, soll Allen sein und die Department-Nummer, die bei dem Angestellten drin steht, also and e.depth-number heißt das Attribut, glaube ich, soll dieselbe sein wie die Department-Nummer in der anderen Tabelle von dem Tupel, dessen Department-Namen wir dann ausgeben müssen. Also schreibe ich jetzt hier der Deutlichkeit halber auch noch d.department-name hin. Und hier unten schreibe ich d. heißt da Deno, werden wir gleich sehen, wenn es anders heißt. Ja, das ist schon alles, oder? Lassen wir es mal laufen. Okay. Dann heißt es wahrscheinlich Debt Number. Ja, also der arbeitet im Sales Department. Und welche Nummer dieses Department hat, das interessiert uns jetzt gar nicht. Wenn es uns doch interessiert, dann sagen wir halt, gut, wir wollen die Nummer auch sehen. Also schreiben wir hier noch hin, wir wollen auch die Nummer ausgegeben haben. Und dann sehen wir, das ist das Department 30 und das heißt Sales. Dass der Alan für das Department 30 arbeitet, das steht auch schon im Angestellten, in der Angestellten-Tabelle drin. Also ich könnte jetzt auch hier statt D. e.departmentNumber hinschreiben, dann nimmt er auch wirklich die Nummer, wie sie in der Tabelle drin steht. Aber da in der Where-Klausel ja steht, das sollen dieselben sein, kommt natürlich das gleiche Ergebnis raus. Und in der Where-Klausel sucht der erste Teil e.ename gleich Alan, der sucht halt jetzt einen Eintrag, so wie wir vorher, in der Angestellten-Tabelle. Und dann weiß das SQL-System, okay, jetzt muss ich mir e.departmentNummer, also den Wert dieser Department-Nummer-Spalte in dem gefundenen Datensatz merken und diesen Eintrag in der Spalte Department-Nummer in der anderen Tabelle suchen. Und dann habe ich hier sozusagen ein Angestellten-Tupel E, habe ich es hier genannt, in der Hand und hier ein Department-Tupel D in der Hand und jetzt kann ich alles mit diesen beiden Tupeln machen. Jetzt kann ich auch sagen, okay, jetzt zeig mir das Produkt vom Angestelltengehalt und, na gut, das Department hat jetzt kein Budget, keine Ahnung, jetzt kann ich auch mit diesen Attributen rechnen, wenn ich so will. Ja, wenn ich die Syntax zusammenkriege, dann könnte ich jetzt sagen, e.employee-Name konkateniert mit d. was stand da noch? Location. Da machen wir vielleicht noch irgendein Sonderzeichen zwischen rein. Hoffentlich stimmt das jetzt mit dem Konkatenieren. Wow, hat geklappt. Manchmal weiß ich die SQL-Syntax auswendig, nicht immer. Also, jetzt habe ich die beiden Tupel und jetzt kann ich halt irgendwas, zum Beispiel alle Attribute mir anzeigen lassen oder so wie eben irgendwelchen Unsinn auch rechnen oder konkatenieren. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, zeig mir alles, was du über diesen Angestellten hast und zeig mir auch alles, was du über dieses Department hast. Ja, dann ist das Ergebnis entsprechend breiter. Jetzt sehe ich die Angestelltennummer, den Namen, den Job Description, wer der Manager ist, wann ich den angestellt habe, was er verdient, diese Verkäuferprovision, die Departmentnummer sehe ich jetzt zweimal, weil einmal steht sie in dem einen Datensatz oder in der einen Tabelle und einmal in der anderen. Und das hier hinten, das ist eben der Inhalt der anderen Tabelle. Das Department 30 heißt Sales und hat seinen Sitz in Chicago. Okay, also so viel vielleicht für den Augenblick dazu. Gut, wir hatten das vorher mit dem Finger oder ich mit dem Stift auf der Folie gemacht. SQL kann das auch. Diese Funktionalität, die wir gerade gesehen haben, Daten aus einer Tabelle, der Employee-Tabelle und einer anderen über irgendwelche Verknüpfungsbedingungen zusammenzufügen, die nennt man auch einen Join in SQL oder auch in der relationalen Lehrbuchterminologie. Also das war ein Join, ja, oder Deutsch auch manchmal Verbund. Ja, wir verknüpfen Daten aus einer Tabelle mit Daten aus einer anderen Tabelle über eine solche Suchbedingung. In unserem Fall war die Suchbedingung e.departmentNummer gleich d.departmentNummer. So, jetzt haben wir ein zweites Beispiel für so einen Join. Wir verknüpfen Daten aus mehreren Datensätzen. Allerdings ist das Besondere hier bei diesem Beispiel, wir wenden jetzt einen Join auf eine Tabelle an. Also eben haben wir die Angestellten- und die Department-Tabelle über so eine Suchbedingung, Nummer hier gleich Nummer da, verknüpft. Jetzt machen wir sowas Ähnliches innerhalb einer Tabelle. Warum machen wir das? Ich gehe nochmal zurück. Sie haben es wahrscheinlich gelesen in der Zwischenzeit. Wir wollen wissen, wer der Vorgesetzte von Kim, oder nee, der King ist der Big Boss. Also suchen wir nicht den Vorgesetzten, sondern wir suchen alle, ich bleib lieber hier stehen, wir suchen alle direkten Untergebenen von King. Jetzt überlegen wir uns wieder, wie machen wir das mit dem Finger auf dieser Folie. Also wir suchen erst in der Tabelle nach Name gleich King, hier ist er, das ist auch der einzige, der King heißt. Dann, wie müssen wir das machen, wenn wir die direkten Untergebenen wissen wollen? Wir wissen noch, hier in dieser Manager-Spalte steht immer die Nummer des direkten Vorgesetzten. Das heißt, klar, wie wir das machen, ich male es mal wieder hier hin, so wie vorher. Also erst laufen wir hier durch und suchen King. Dann haben wir ihn gefunden, dann merken wir uns diese Nummer, die man jetzt kaum mehr lesen kann, 7839. Sausen jetzt wieder durch dieselbe Tabelle, eben haben wir in der anderen Tabelle gesucht, wo diese Department-Nummer steht. Jetzt suchen wir in der gleichen Tabelle nochmal. Und zwar suchen wir jetzt, wo kommt diese Nummer? 7839, wo kommt die vor? Die kommt einmal, das ist schlecht, kann man nicht gut erkennen, male ich lieber so freihändig. Die kommt einmal hier vor und es gab, glaube ich, noch einen, ja, da ist er. Also die drei. Und dann wollen wir jetzt wahrscheinlich wissen, wie heißen diese Untergebenen. Also wollen wir jetzt Jones und Blake und Clark ausgegeben haben. Okay? So, also so würden wir es mit dem Finger auf dem Bildschirm machen. Und wenn wir jetzt unseren Bildschirm nicht verschmutzen wollen, sondern die Tastatur verwenden, dann können wir das in SQL beispielsweise, es gibt fast immer mehrere Möglichkeiten, das zu formulieren, in SQL so hinschreiben. Also wir brauchen jetzt zweimal die Employee-Tabelle, zwei Kopien oder besser gesagt zwei Laufvariablen, könnten wir auch sagen, zwei Tupelvariablen oder Datensatzzeilenvariablen. Eine nennen wir E für Employee, das ist der Angestellte, und M wie Manager, das ist der Vorgesetzte. So, M, der Manager, nach dem wir suchen, soll King sein. Also muss eine Suchbedingung sicherlich lauten, M.EmployeeName gleich King. Das war das, was wir eben mit dem Finger oder mit dem Stift zuerst gemacht haben. Wir suchen King. Dann gucken wir, was hat er für eine Nummer. Und die, also suchen wir, halten wir die Angestellten-Nummer, die Employee-Number von M, die halten wir fest und suchen jetzt genau diesen Eintrag in der anderen Spalte, in der Manager-Spalte. Also suchen wir Angestellte E, deren Manager-Nummer, die ja den direkten Vorgesetzten identifiziert, gleich der Angestellten-Nummer vom Angestellten King ist. Und dann lassen wir uns alles über diesen Angestellten, den Untergebenen, anzeigen. Ja, bei dem anderen wissen wir ja, das ist King, den haben wir ja so gesucht. Und jetzt wollen wir halt wissen, wie heißen die, was verdienen die und so weiter. Okay, das ist die erste Folie, auf der jetzt diese Alias-Namen oder Tupel-Variablen stehen, weil immer dann, wenn wir dieselbe Tabelle in der From-Klausel von SQL mehr als einmal ansprechen, dann müssen wir solche Tupel-Variablen oder in SQL Alias-Namen definieren, sonst kommt das System ja durcheinander, dann ist das ja mehrdeutig. Wenn wir jetzt einfach Manager hinschreiben, dann weiß das System nicht von selber, meinen wir jetzt den oder den da. Weil es gibt dann zwei sozusagen in diesem Scope, in diesem Variablen-Scope. Solange wir nur verschiedene Tabellen ansprechen in der From-Klausel, brauchen wir keine Tupel-Variablen-Alias-Namen. Wir können im Zweifelsfall, so wie bei der Department-Nummer, die ja sowohl in der einen wie auch in der anderen Tabelle vorkommt, können wir hinschreiben emp.departmentNummer gleich dept.departmentNummer und dann ist es auch eindeutig. Also Tabellenname. Spaltenname. Nur wenn dieselbe Tabelle mehrfach im Scope ist, dann müssen wir das irgendwie eindeutig machen und dazu, mindestens dazu, dienen diese Tupelvariablen oder Aliasnamen. Okay, die anderen Anfragen, also diese hier, bietet jetzt nicht wirklich was Neues mehr. Wir haben eine Suchbedingung, die jetzt so ein Intervall umfasst für das Gehalt zwischen 1000 und 2000 inklusive. Und dann wollen wir den Namen und das Gehalt ausgeben und das auch noch irgendwie ansprechend sortiert haben. Das ist jetzt nicht besonders spannend. Wir lassen uns Name und Gehalt anzeigen von allen Angestellten, die diese Bedingung erfüllen. Das Gehalt liegt zwischen 1000 und 2000 inklusiv, also jeweils größer bzw. kleiner gleich. Und lassen das Ganze nach Namen sortieren mit dieser Order-by-Klausel. Nichts Neues mehr, haben wir alles schon gesehen oder diskutiert. Ah, hier ist das Beispiel mit dem, wessen Nachname besteht aus genau 4 Zeichen, habe ich ja vorhin schon verraten. Dazu können wir dieses Like-Prädikat für Pattern Matching auf Strings verwenden und geben eben dieses Suchmuster an, underscore zur Erinnerung steht für genau ein Zeichen. Wenn wir das also 4-mal hinschreiben, naja, dann finden wir alle, deren Nachnamen aus 4 Buchstaben bestehen, so wie King zum Beispiel. Ja, und jetzt kann man das natürlich beliebig kompliziert machen. Wir suchen jetzt verschiedene Werte von Angestellten, die im Department 10 arbeiten. Wenn wir da die Department-Nummer angeben, ist es einfach. Die steht ja in der Angestellten-Tabelle mit drin. Und die weniger als 1500 verdienen oder im Department 30 arbeiten, naja, dann haben wir halt da so eine Oder-Bedingung. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend. Wir wollten auch das Department ausgeben, sprich der Department-Name war gemeint. Deswegen müssen wir wieder Employee und Department, beide Tabellen miteinander verknüpfen. Das hier ist die Verknüpfungsbedingung, die Join-Bedingung. Die Department-Nummer muss in beiden Tupeln gleich sein. Hier sehen Sie das auch mit Relationenname, Punkt, Spaltenname. Da habe ich jetzt keine Tupelvariablen E und D vergeben. Dann sehen wir die Suchbedingungen auf dem Angestellten, Department 10 oder 30 hätte es eigentlich sein müssen, nicht 20, da hinten hier an dieser Stelle. Und das Gehalt soll kleiner als 1500 sein. Also auch da jetzt nichts wirklich Berauschendes mehr. Ja, war das eine Frage? Nee. Okay. Andere Fragen? Andere Anfragen, die wir mal schnell laufen lassen sollen? Okay. Dann ist hier noch eine letzte in diesem kleinen SQL-Quiz. Welche Jobs gibt es in welchen Departments? Wer hat jetzt eine Idee, wie das funktionieren könnte? Also das müssten wir jetzt eigentlich erst noch mal ein bisschen genauer ausführen, was wir eigentlich ganz genau sehen wollen. Ich nehme mal an, wir wollen die Jobbeschreibungen und die Department-Namen haben. Ja, das steht wieder in 2 verschiedenen Tabellen. Wir müssen die zusammenpacken mit so einem Join. Und die Join-Bedingung ist natürlich die, die wir die ganze Zeit schon hatten. Wer arbeitet auch wirklich für welches Department? Und dann lassen wir aus dem Department uns den Department-Namen und aus dem Angestellten die Jobbeschreibung anzeigen. Und das mache ich jetzt aus einem bestimmten Grund nochmal wirklich live hier. Also wir wollen, was haben wir gesagt, den Job und aus dem Department den Department-Namen. Und die sollen zusammenpassen. Also die sollen die gleiche Nummer haben. Schwupp, da haben wir es schon. Ja, jetzt sehen wir also, das Research Department hat hier alle möglichen Angestellten. Das Sales Department hat Verkäufer. Ja, das hat überhaupt nur einen Verkäufer. Und das Research Department hat jede Menge andere Angestellte. Okay, so weit, so gut. Jetzt sehen wir unter anderem auch, es gibt wieder Duplikate. Ja, es gibt eben mehr als einen Manager im Research Department. Also sollten wir, damit wir nicht verwirrt werden von der Ausgabe, wahrscheinlich hier wieder, wie war das Schlüsselwort? Distinct hin, ups, distinct, so rum, hinschreiben. Dann kriegen wir das nur einmal angezeigt und dann ist es schon viel übersichtlicher. Insbesondere, wenn die Firma nicht nur 12 oder 14, sondern viel mehr Angestellte hat. Okay, das war aber noch nicht das, was ich Ihnen zeigen wollte. Was ich Ihnen zeigen will, ist, es gibt für diese Konstruktion, die wir hier sehen, wir geben mehr als eine Tabelle in der From-Klausel an und formulieren dann in der Where-Klausel, wie passen die eigentlich zusammen? Also welchen Department-Eintrag, welche Zeile der Department-Tabelle soll denn zu welcher Zeile der Angestellten-Tabelle dazugeholt werden? Also wir können, wenn wir jetzt an Programmierung denken, dann können wir uns im Hinterköpfchen so eine mögliche Ausführungsstrategie vorstellen. Naja, das sind zwei verschachtelte Schleifen über zwei Dateien. Ja, wir iterieren über die Angestellten-Datei. Und für jeden Datensatz, den wir da finden, iterieren wir über die Department-Datei und dann suchen wir die passenden zusammen und machen irgendwas mit denen. Ja, und die passenden zusammensuchen, das ist die Bedingung, die ich da gerade unten in der zweiten Zeile unterstrichen habe. Das kommt ganz häufig vor in relationalen Datenbanken, dass man so arbeiten will und entsprechend auch in SQL anfragen. Und deswegen gibt es noch einen anderen Weg, dieses Konstrukt zu formulieren in SQL, was ein bisschen intuitiver oder auch kompakter ist. Wir können jetzt hier hinschreiben, wenn ich denn schreiben kann, Employee E. Ich habe das eben schon mal Join genannt. Natural Join Department D. Hoffentlich ist die Syntax korrekt. Whoop, ja, hat funktioniert. Also, diesen Join, diese Verknüpfung, die können wir auch als Join in dieser From-Klausel hinschreiben. Sie erinnern sich, From-Klausel, habe ich einführend gesagt, da steht der Name der Tabelle, auf die wir zugreifen. Dann haben wir gesehen, da kann auch durch Komma getrennt, können da mehrere Tabellen stehen. Dann haben wir gesehen, da kann auch Tabellenname, Blank, Tupelvariablenname, gegebenenfalls durch Kommata getrennt, mehrere davon stehen. Und jetzt sehen wir, statt einem Komma zwischen zwei Tabellennamen, kann da auch dieser Join-Operator oder Natural-Join-Operator stehen. Vielleicht hätte ich das andere sogar zuerst zeigen sollen. Da kann auch einfach nur Join stehen und dann steht hier in Klammern die Join-Bedingung. D.Department-Nummer gleich E. Department-Nummer. Ah, okay, habe ich mich irgendwo, ja, hier habe ich mich vertippt. So, also, das ist der allgemeinere Join-Operator, den ich jetzt verwendet habe. Das ist fast so wie bei der vorherigen Version, from employee E, Department D und dann where D-Department-Nummer gleich E-Department-Nummer. Nur, dass es jetzt hier sozusagen explizit gemacht ist, das ist keine Suchbedingung, so wie Name gleich Allen oder Department gleich Research, sondern das ist eine Join-Bedingung. Und das sehen wir jetzt dieser Formulierung sofort an, weil hier dieses Magic Keyword Join steht. Also wir joinen jetzt die Employee- und die Department-Tabelle. Wir verknüpfen die über eine Join-Bedingung, die mit On-Bedingung hier auch explizit als solches angegeben ist in dieser SQL-Formulierung. Und dieser Natural Join, der noch kürzer war, den ich da eben hingeschrieben hatte, das ist nochmal eine Abkürzung dafür, dass die Join-Bedingung paarweise gleich benannte Attribute, Spalten, auch mit Gleichheit vergleicht. So wie hier. Ja, die Employee-Tabelle und die Department-Tabelle haben genau eine gemeinsame Spalte, die in beiden Tabellen vorkommt und dort gleich benannt ist, nämlich Department Number. Und die wird jetzt, ist halt nur ein solches Attribut, also wird Department Number in der einen Tabelle gleich Department Number in der anderen sozusagen automatisch als Join-Bedingung ergänzt. Und dann ist das dieser Natural Join, der eben da stand. Ich schreibe ihn nochmal hin. Nerv nicht. Wenn ich jetzt hier nicht Join, sondern Natural Join hinschreibe, auf Deutsch natürlicher Verbund, heißt auch da so in den deutschsprachigen Lehrbüchern, dann wird diese Join-Bedingung automatisch generiert. Es gibt diesen Spezialoperator Natural Join, weil diese Art der Verknüpfung der Daten zwischen Tabellen sehr häufig vorkommt. Ja, da kann man sich einfach Schreibarbeit sparen. Ganz oft werden Daten aus verschiedenen Tabellen miteinander verknüpft. Dazu dienten ja diese Fremdschlüssel, die wir letzte Woche beim Schnelldurchgang durchs Relationenmodell schon mal angesprochen hatten. Department Number in der Angestellten-Tabelle ist ein Fremdschlüssel, der auf das Schlüsselattribut Department Number in der Department-Tabelle verweist. Und so verknüpfen wir einen Angestellten, Datensatz oder Eintrag dieser Tabelle, mit einem Eintrag in der anderen Tabelle. Und dieses Verfolgen von solchen in Gänsefüßchen Pointern oder Fremdschlüsseln, das ist das, was der Natural Join leistet. Wenn wir die beiden Spalten auch noch gleich benannt haben, was wir natürlich nicht zwingend machen müssen, dann müssen wir halt die Join-Bedingungen explizit angeben. Okay, so, jetzt steht hoffentlich hier sowas Ähnliches. Ja, ich habe es hier bloß nicht mit Join-Operator, sondern in dieser alten Notation aufgeschrieben. Okay. So, jetzt haben wir nochmal so einiges, oder nicht nochmal, sondern jetzt haben wir einiges an SQL-Funktionalitäten schon mal gesehen, mit oder ohne Duplikateliminierung. Wir können mit Order By auch die Ausgabe schon sortieren, wir haben sogar schon Joins gesehen und wir können in dieser Where-Klausel nahezu beliebig komplizierte Suchbedingungen angeben, mit und oder nicht und Klammern und so weiter. Okay. Das Beispiel hier, und jetzt treten wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir eine Ausprägung einer deklarativen Sprache, jedenfalls ansatzweise gesehen, SQL. Und jetzt treten wir einen Schritt zurück, und das ist mein Ziel jedenfalls, und schauen uns an, wie kann denn überhaupt prinzipiell so eine deklarative Sprache aussehen. Also SQL, die Sprache, die konkrete Sprache SQL, ist hoffentlich auch irgendwie die Umsetzung eines Prinzips, wie können denn deklarative Sprachen aussehen, wie wir spätestens im Rückblick dann merken wollen, naja, so ganz am Prinzip oder nur am Prinzip orientiert ist diese Sprache sicherlich nicht gestaltet worden. Das ist der Grund, wieso wir jetzt so einen Schritt zurücktreten und uns mehr so prinzipielles Vorgehen nochmal anschauen wollen. Das soll ja kein SQL-Programmierkurs sein, sondern wir wollen ja irgendwie die Prinzipien kennenlernen. Dieses Beispiel haben wir letzte Woche schon mal in der allerersten Einführung gesehen. Da ging es darum, was ist denn überhaupt deklarativ und im Vergleich zu, ich programmiere das schnell selber. Und da haben wir auch diese Folie schon gesehen. Also wenn ich mir vorstelle, die Angestellten stecken in einer sequentiellen Datei, dann öffne ich halt die Datei, habe eine Schleife über alle Datensätze der Datei, lese jeweils einen Rekord, prüfe, steht da Jones drin und wenn ja, gebe ich ihn aus oder füge in meinem Ergebnis hinzu. Ich muss das dann noch konkreter ausprogrammieren. In SQL wissen wir jetzt spätestens schon, das geht ganz einfach. Ja, ich sage einfach, zeig mir das Gehalt aller Angestellten, die mit Nachnamen Jones heißen. Und die Schleife, die ist sozusagen implizit. Wichtiger Aspekt, den ich jetzt heute zumindest noch nicht so wahnsinnig oft betont habe, nicht nur das Relationenmodell und auch SQL-Tabellen werden als Mengen oder Multimengen, Klammer zu, betrachtet, sondern auch alle Operationen, also jede SQL-Anfrage arbeitet auf einer Menge, die nimmt als Input eine Menge, nämlich eine SQL-Tabelle oder Multimenge vielleicht, und liefert auch als Output eine Menge. Sie haben da nirgends eine Schleife gesehen. Zeig mir alle Datensätze, die sich qualifizieren. Wenn ich hier am Bildschirm Return drücke oder F5, dann läuft diese Anfrage und liefert immer sofort alle Ergebnisse. Genauer gesagt eine Menge oder Multimenge, je nachdem, von Tupeln oder Zeilen einer Tabelle. Also die Schleife ist immer sozusagen eingebaut. Jede SQL-Anfrage ist automatisch mengenorientiert, das heißt, wenn es nicht nur einen, sondern viele, viele Angestellte mit dem Namen Jones gibt in der Angestellten-Tabelle, dann kriege ich deren Gehälter alle auf einen Rutsch angezeigt und nicht eins nach dem anderen. Und ich muss dann erst sagen, gibt es noch mehr, gibt es noch mehr. Okay, aber Diesen Aspekt hatte ich jetzt noch nicht wirklich betont, ist aber ein Teil, wenn Sie so wollen, dieses deklarativen Charakters der Sprache. Aber eigentlich nur ein kleiner Aspekt. Ich arbeite halt auf Mengen und dann sind nicht nur die Inputs, sondern auch die Outputs Mengen. Viel wichtiger, das ist jetzt sozusagen die prinzipielle Folie. Wie können denn prinzipiell solche Sprachen aussehen? SQL haben wir jetzt schon gesehen, andere Möglichkeiten eher noch nicht. Was fällt einem so ein, wenn man an deklarative Sprachen denkt? Deklarativ heißt für uns, ich habe es schon mal gesagt, wir wollen irgendwie nur spezifizieren, möglichst kompakt und prägnant angeben, was suchen wir eigentlich, zum Beispiel das Gehalt der Angestellten, die Jones heißen, und nicht, wie soll das Ergebnis berechnet werden. Öffne die Datei, iteriere, prüfe hier, prüfe da, füge hinzu, gib aus, schließ die Datei, das interessiert mich alles nicht. Na, ich will nur sagen, was suche ich? Natürlich auch, was soll dann am Ende angezeigt werden? Aber that's it. Ja, ich will nicht den Algorithmus angeben, den soll das System selber rausfinden. Und dann fragen wir uns, ja, wie soll denn so eine deklarative Schnittstelle aussehen? Nicht erst heute, aber heute ganz bestimmt, kommt jeder auf die Idee und sagt, naja, am besten, wir haben irgendwie so eine grafische Benutzerschnittstelle. Ja, was wir da jetzt mit diesem PG-Admin gesehen haben, das war keine. Ja, die war so ein bisschen grafisch aufgemotzt im Browser da mit irgendwie verschiedenen Teilfenstern, aber im Kern habe ich Text eingegeben, SQL-Text. Ja, kann man machen, insbesondere wenn der Text nicht so wahnsinnig lang ist und der SQL ist ja zumindest bei diesen einfachen Anfragen sehr kompakt, aber dennoch so ein Clicky-Clacky-Interface wäre vielleicht auch ganz schön. Werden wir gleich sehen, gibt es nicht erst heute, gibt es schon ganz lange Ideen, wie sowas aussehen könnte. Zweite Idee, spätestens dann, wenn wir hören, SQL basiert auf dem Relationenmodell, Relationen, das da klingelt irgendwas, das gab es auch in der Mathematik und ich habe es auch verschiedentlich betont. Relationen eigentlich im mathematischen Sinne, Mengen von Tupeln. Dann sagt das mathematische Herz in all unserer Brust, das wir ja alle haben, ha, da schaue ich doch mal, wie geht die Mathematik mit Relationen, mit Mengen um. Und da muss ich mir gar nichts ausdenken, dann nehme ich einfach das, was die Mathematik seit Jahrhunderten sich überlegt hat. Ja, die Informatiker sind zwar gut, immer neue Namen für alles Mögliche zu erfinden, aber im Kern steckt meistens irgendwas drin, was viel älter ist. Und so ist es hier auch. Also jetzt habe ich ein bisschen polemisiert. Wir können uns in der Mathematik umschauen. Also wenn wir schon von Mengen reden, vielleicht gibt ja die Mengenlehre was her. Tut sie tatsächlich, sehen wir gleich. Ja, und das, was hier User-Friendly Interface heißt, da würden heute die meisten sagen, ja, User-Friendly Interface ist synonym zu GUI, irgendeine grafische interaktive Schnittstelle oder vielleicht irgendwelche Virtual Reality, Blended Reality, whatever Zeugs. Ja, wir setzen uns eine Brille auf und schauen mal in die Datenbank rein. Kann man sich alles ausdenken. Das ist hier nicht gemeint, hiermit ist sowas wie SQL gemeint. Ja, SQL, die Sprache SQL, seit den 70ern des letzten Jahrtausends hat man da, oder Jahrhunderts, hat man daran gearbeitet, SQL zu standardisieren. Ich habe es schon mal erwähnt, ist bei IBM im Labor ursprünglich entstanden. Und die hatten ursprünglich diese Sprache auch wirklich User-Friendly Interface oder genauer das Tool, in das man dann SQL eintippen konnte, so wie dieses PG-Admin hier oder PSQL. Das hatten die tatsächlich UFI, User-Friendly Interface genannt. Deswegen steht das hier so auf der Folie. Naja, und vielleicht fällt Ihnen oder wem auch sonst auch noch was anderes ein. Man könnte natürlich auch sagen, irgendeine Suchmaschine mit so einem einfachen Suchschlitz und ich tippe da irgendwas rein und dann findet die, was ich suche. Das könnte man uns ja auch vorstellen. Das ist auch User-Friendly, jedenfalls friendlier als SQL Select from Where einzutippen. Wenn ich einfach nur Jones reinschreibe und Gehalt reinschreibe und automatisch weiß Bing oder Google oder wer auch immer, was ich suche und zeigt mir genau das Gehalt, dann bin ich eigentlich viel zufriedener, als wenn ich SQL-Text eintippen muss. Das Problem ist nur, wenn ich hier Jones und Gehalt eingebe, dann kriege ich alles Mögliche. Dann kriege ich 500 Millionen Treffer und kann dann mit Scrolling irgendwie suchen, ob ich das suche, ob ich das finde, was ich gesucht habe. Meistens ist es dann nicht dabei. Also ich will ja, das ist die Message, bei so einer Datenbanksuche ein bisschen mehr angeben als nur 2, 3 Schlüsselwörter und dann hoffentlich irgendwelche Treffer finden. Okay, also schauen wir uns die erste Option, grafisch interaktive Schnittstelle an. Tatsächlich gab es diese Idee auch schon in den 70ern und kurioserweise, aber nicht ganz zufällig, auch bei IBM im Labor, allerdings nicht an der West-, sondern an der Ostküste in Yorktown Heights, hat Moshe Slouf eine Sprache, eine Schnittstelle entwickelt, die er Query by Example genannt hat. Also wir stellen Anfragen an die Datenbank, indem wir Beispiele angeben. Was muss ich mir darunter vorstellen? Eigentlich ist das so ein richtiges Clicky-Clacky-Interface, nur dass es damals keine Bitmap-Displays und keine Mäuse gab, als der das gemacht hat, sondern es gab die Good Old ASCII-Terminals, ja, die einfach nur ASCII darstellen konnten, 80 Spalten a 20 oder 25 Zeilen und so eine wahnsinnslaute IBM-Tastatur. Trotzdem konnte man sich sowas vorstellen. Und ich zeige Ihnen jetzt hier nicht Original-Screenshots, davon habe ich noch keine gefunden, aber sozusagen nachgemalt. Sie müssen sich jetzt statt dieser schönen durchgezogenen Striche hier so ASCII-Art vorstellen, am ASCII-Terminal. Wie arbeitet dieses System? Wobei, uns kommt es natürlich nicht auf das System, sondern auf die Grundidee an. Sie starten diese Schnittstelle und als erstes präsentiert Ihnen die Schnittstelle so einen leeren Tabellenrahmen. Ja, also Sie arbeiten auf einer Tabellendaten, auf einer SQL-Datenbank, also ist alles, was Sie machen können, auf irgendwelche Tabellen zugreifen. Wenn Sie das Interface starten, weiß das System noch nicht, welche Tabelle Sie zugreifen wollen. Alles, was Sie hier in schwarz sehen auf diesen Folien, ist sozusagen Computer-Output und das Blaue, wie dieses AMP, ist User-Input an der Tastatur. Dann setzen Sie sich also hin, positionieren Ihren Cursor hier hin und schreiben EMP und drücken Return. Habe ich jetzt schon gleich mehrfach Return gedrückt hier. Das System weiß jetzt, aha, der will auf die Angestellten-Tabelle zugreifen, also schaue ich mal nach, wie sieht denn die aus? Naja, die heißt AMP, so danach hat er ja gesucht. Und die hat mehrere Spalten, darunter Employee Number, Name, Gehalt und so weiter. Und so. Die anderen werden auch angezeigt, ich habe die jetzt nur nicht hingemalt hier. Okay, dann haben Sie also jetzt nicht mehr irgendeinen Tabellenrahmen, sondern Sie haben eine leere Angestellten-Tabelle. Und jetzt tragen Sie hier zum Beispiel diese Konstante Jones ein und tragen hier P. für Print, das wollen Sie angezeigt haben, ein und drücken wieder Return. Und das System zeigt Ihnen das Gehalt von Jones. Ein sehr schönes Point-and-Click-Interface. Er ist halt ein bisschen krude, aber das ist ja auch schon 50 Jahre alt mittlerweile, diese Schnittstelle. Ja, und halt auf einer ganz anderen Technologie gebaut, aber man würde das heute sich so ähnlich vorstellen. Ja, Sie starten so eine App, dann wählen Sie, so wie da in dem PG-Admin auch, aus, welche Datenbank, welche Tabelle, und dann sagen Sie, auf dieser Tabelle will ich jetzt eine Anfrage. Da klicken Sie einfach drauf, rechte Maustaste, ich will jetzt eine Anfrage auf diese Tabelle formulieren und dann zeigt Ihnen das System diese Tabelle an. Naja, dann tragen Sie hier Werte ein und vielleicht schreiben Sie da jetzt nicht P. rein, sondern klicken hier irgendeine Checkbox an dieser Spalte und dann drücken Sie Return und schwupp, zeigt Ihnen das System genau das Gehalt von Jones an. Also, genauso würde, oder so ähnlich würde man es heute auch noch machen können. Tatsächlich gibt es auch jede Menge Tools heute, die auf SQL-Systemen genauso arbeiten. Ja, die heißen dann meistens nicht Query by Example, die heißen Query by Forms oder einfach sonst irgendwie und kommen von irgendwelchen Drittherstellern, gar nicht mal unbedingt vom Datenbanksystemhersteller, aber das gibt es bis heute. Okay. Was sehen wir daran? Daran kann man lernen, einfache Anfragen kann man ganz einfach formulieren. Also wenn wir nach Jones suchen und sein Gehalt sehen wollen, dann müssen wir genau das minimal Notwendige eingeben an dieser Stelle. Jones müssen wir irgendwie sagen, dass wir den suchen und nicht irgendwelche anderen. Und dass wir das Gehalt und nur das Gehalt sehen wollen, das müssen wir halt auch irgendwie spezifizieren. Mit Point and Click oder über die Tastatur in dieser Box. Ganz einfach. Es wird schon schwieriger, wenn wir sagen, naja, wir wollen das Gehalt aller derjenigen Leute, die Jones heißen oder Myers oder Trump oder sonst irgendwie. Da müssen wir nicht nur einen Wert eingeben, sondern mehrere. Und wir müssen auch noch sagen, suchen wir solche, die Trump und Jones heißen. Geht gar nicht, ist ja dieselbe Spalte. Oder suchen wir nach einer Oder-Verknüpfung und so weiter. Also wenn unsere Suchbedingungen komplizierter werden, mit und oder nicht, Klammern und so weiter verknüpft sind, dann ist dieses direkte Point-and-Click nicht mehr ganz so einfach. Was wir uns früher oder später wünschen, ist so eine Escape-Möglichkeit, wo wir sagen, okay, jetzt öffne doch mal irgendein Textfenster und dann kann ich diese komplizierte Suchbedingung da einklimpern. Also Name soll Jones sein oder Gehalt größer 500 oder Wohnort gleich Konstanz oder und so weiter. Kann ich da eintippen, weil das irgendwann mit Point and Click nicht mehr so gut funktioniert. Das ging auch hier, man konnte so eine Condition Box über irgendeine Funktionstaste öffnen und dann genau diese Bedingung da eintragen. Wo kommt jetzt dieser komische Name, Query by Example, her? Das steht hier, aber das zeige ich Ihnen lieber am Beispiel. Das ist ein Beispiel einer Anfrage mit solchen Beispielen. Warum heißt das Ding Query by Example? Weil hier jede Menge Example Values drinstehen. Ja, also hier hat jetzt einer zuerst den leeren Tabellenrahmen gehabt, dann hier AMP eingetippt, Return gedrückt, dann kam diese obere. Dann hat er mit irgendeiner Funktionstaste gesagt, ich brauche noch einen zweiten Tabellenrahmen. Dann kam einer, dann hat er hier Dept eingetippt und wieder Return gedrückt. Und dann war der zweite Rahmen auch da, der erste immer noch. Und dann im so und so vielten Schritt hat der Benutzer dann angefangen und hier underscore Jones, underscore 4444 und so weiter diese ganzen Werte eingetragen. Und die Idee ist, das sind jetzt keine Konstanten. Alles, was mit einem underscore anfängt, sind Beispielwerte, deswegen Query by Example. Ja, wir könnten heute auch sagen, das ist sowas wie eine Variable. Ja, und wenn an mehreren Stellen, so wie hier, hier underscore 4711 und hier auch underscore 4711, wenn da der gleiche Beispielwert steht, dann muss auch in den Datensätzen, die dann gesucht werden, tatsächlich der gleiche konkrete Wert drinstehen. Ja, wir könnten ja auch sagen, das ist eine Variable und hier steht dieselbe Variable. Naja, und jetzt müssen wir konsistente Variablenbelegungen finden. So funktioniert diese Anfragesprache QBE. Das heißt, wir suchen jetzt also Angestellten- und Department-Einträge, bei denen hier irgendein Name, zum Beispiel Jones, steht, mit irgendeinem Gehalt, zum Beispiel 4444, und irgendeiner Department-Nummer, zum Beispiel 4711, die hier in irgendeinem Department-Nummer dieselbe, in einer Department-Zeile dieselbe Department-Nummer steht und da steht irgendein Name, zum Beispiel Sales für dieses Department. Und dann sagen wir als nächstes, und dieses Gehalt, beispielsweise 4 mal die 4, das soll jetzt größer als 3 und kleiner als 5000 sein, zur selben Zeit, also so eine Condition-Box. Jetzt habe ich hier textuell die Bedingung eingegeben. Und dann muss ich als letztes noch sagen, was will ich im Ergebnis sehen? Und jetzt könnte ich hier irgendwelche P-Punkts verteilen oder mit irgendeinem Function Key sagen, generieren wir wieder so ein leeres Tabellenskelett. Und dann schreibe ich hier vor die Zeile P-Punkt, also das soll dann alles ausgegeben werden. Und im Ergebnis will ich den Angestellten-Namen, den Department-Namen und das Gehalt sehen. Das sage ich natürlich nicht so, sondern ich sage, und dann will ich diesen Wert, wie auch immer der konkret heißt, jedenfalls den Wert dieser Jones-Variablen sehen und den Wert dieser Sales-Variablen, die kommt hier aus dem Department-Name und den Wert von diesem Gehalt, was diese Bedingung erfüllt und hier aus der Salary-Spalte bei der Employee-Tabelle kommt. Das will ich im Ergebnis sehen. Jetzt wäre die Frage, wie heißt sowas in SQL? Ja, wie heißt diese Anfrage in SQL? Wenn das hier das ist, was wir im Ergebnis sehen wollen, ich schreibe sie mal an die Tafel, diese SQL-Anfrage, dann heißt die natürlich, das geben wir in der Select-Klausel an, Select zum Beispiel Jones, das war der Angestelltenname, Sales, das war der Department-Name. Und 444, das war das Gehalt. Also das wollen wir ausgegeben haben. Aus der Employee-Tabelle und der Department-Tabelle. Das waren die beiden, die wir uns da oben per Function-Key und Eingabe haben generieren lassen. Und jetzt brauchen wir noch, was brauchen wir? Einerseits brauchen wir die Join-Bedingungen, ich schreibe sie auch mal wirklich als Join hin. Also hier steht noch das Schlüsselwort Join zwischendrin. On, wie heißt die Join-Bedingung? Department-Nummer im Department, also dept.departmentNumber gleich emp.departmentNumber. Department Number, wo kommt das her in der QBE-Formulierung? Das kommt daher, dass wir hier diesen Beispielwert 4711 für die Department Nummer im Angestellten-Tupel stehen haben und denselben Beispielwert, dieselbe Variable in der Department Nummer-Spalte der Department-Tabelle. Das ist genau diese Join-Bedingung. Und dann steht da in der Condition-Box noch eine Suchbedingung. Die schreibe ich jetzt in die Where-Klausel. Und die lautet, das Gehalt muss größer als 3 und kleiner als 5.000 sein. Also 3.000 kleiner Gehalt and Gehalt kleiner 5.000. Fertig. Haben wir jetzt was übersehen? Nö, also ich mache es ein kleines bisschen runter. Was wir hier in dieser Ergebnistabelle mit P. Punkt angegeben haben, das ist sozusagen die Select-Klausel. Wir wollen Angestelltenname, Departmentname und Gehalt sehen. Die Bedingung in der Condition-Box ist in der Where-Klausel meiner Anfrage gelandet. Diese Verknüpfung hier über die Department-Nummer habe ich als Join-Bedingung in der From-Klausel formuliert, dass wir auf diese beiden Tabellen Angestellte und Department zugreifen, also uns diese beiden Tabellenskelette haben anzeigen lassen. Das sehen wir auch in der From-Klausel. Ja, das ist schon alles. Eigentlich ganz einfach. Und tatsächlich, solche Schnittstellen gibt es auch heute für die relationalen Datenbanksysteme. Typischerweise, entweder kommt sowas schon mit bei dem System oder es gibt irgendwelche Tools drumherum, die so oder so ähnlich, jedenfalls halt mit heutiger Technologie, die Formulierung von Anfragen erlauben. Okay, das war Option 1, grafisch-interaktive Schnittstelle. Was wir mitnehmen, na, diese Tabellen, Metapher oder Darstellung von relationalen Datenbanken, das kann man natürlich in so einer grafisch interaktiven Schnittstelle schön nachbilden. Die Select-Klausel, was wir angezeigt haben wollen, das können wir mit Checkboxen, heute würden wir das wahrscheinlich machen. Bedingungen, wenn es einfache sind, Attributwert gleich Konstante, dann können wir die Konstante direkt an die richtige Stelle hinschreiben. Wenn da nicht gleich Konstante, sondern kleiner oder so, dann machen wir vielleicht den Vergleichsoperator noch mit dazu. Wenn die Bedingungen beliebig kompliziert werden, dann wird Point and Click beliebig unattraktiv. Weil dann müssen wir irgendwie die Klammern und das, ob wir jetzt und oder zwei Teilbedingungen verknüpfen, das müssen wir ja alles irgendwie mit dieser Clicky-Clacky-Schnittstelle formulieren. Irgendwann ist die textuelle Schnittstelle zumindest für solche Teile geeigneter. Das war die Condition Box bei Query by Example. Okay. So viel vielleicht dazu. Und jetzt kann jeder die Fantasie spielen lassen, wie man das alles noch in 3D mit Virtual Reality Brille und Augmented Reality heute noch besser machen könnte. Es gibt sicherlich viele Ideen, sagen wir mal das Grundprinzip, damit soll es jetzt mal genügen. Zweite Option, wir schauen die Mathematik an. Ja, wir haben ja gesagt, das ist ein Relationenmodell, Relationen sind Mengen von Tupeln. Mengen kennt man in der Mathematik schon ganz lange und man kennt auch Operationen auf Mengen. Wie arbeite ich denn mit Mengen? Und Sie haben alle sowas schon mal gesehen. Ja, also wenn A und B Mengen sind, dann kann ich zwei Mengen vereinigen oder die Differenz berechnen oder den Durchschnitt oder auch das Produkt, kartesische Produkt von zwei Mengen. Ja, da müssen wir nichts mehr erklären, sondern wir müssen nur noch sagen, Leute, Mengenlehre, Mathematik, hallo, jeder kennt's. Ja, viele haben es schon wieder vergessen, aber jeder hat es schon mal gesehen. Oder wenn nicht, naja, dann schlägt man halt ein Mathematiklehrbuch auf. Jedenfalls muss die Informatik, müssen die Datenbanker da nichts neu erfinden. Ja, und wir können uns bestimmt auch vorstellen, dass diese Operationen vielleicht sogar für Datenbankanfragen nützlich sein könnten. Vielleicht nicht nur diese, aber auch diese. Sehen wir gleich. Übernächste Folie oder so. Das ist die erste Fundstelle sozusagen in der Mathematik, Mengenlehre und diese Mengenoperationen. Zweite Fundstelle, Logik. Oh, noch schlimmer. Mathematische Logik. Also Logik können wir ja alle brillant im Kopf, implizit, ohne es zu wissen. Wenn wir dann das explizit machen sollen, naja, dann haben wir mitunter so das ein oder andere Problem. Ist nicht gerade unser allerbester Freund, die Prädikatenlogik, aber so ganz fremd ist sie uns auch nicht. Also sowas wie das haben Sie auch alle schon mal gesehen. Ich kann die Menge e der, was ist es, der geraden Zahlen so definieren, wie es hier steht. E ist gleich Mengen, Klammer auf, die Menge aller kleinen n aus groß n. Groß n sind die natürlichen Zahlen. Für die gilt, senkrecht der Strich, n modulo 2 ist 0. Mengen, Klammer zu. Ja, hurra! Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, n sei nicht diese abstrakte Menge der natürlichen Zahlen, sondern n sei die Menge der Angestellten aus meiner Datenbank. Dann kann ich jetzt, und dann mache ich natürlich nicht n modulo 2, sondern ich gucke irgendwie, steht bei dem Angestellten der Nachname Jones drin. Ja, dann lautet meine Suchbedingung hier hinten eben nicht mehr n mod 2 gleich 0, sondern n vielleicht n Punkt E-Name gleich Jones. Aber dann habe ich hier die Menge aller Angestellten definiert, die mit Nachnamen Jones heißen. Also so eine Suche in einer Datenbanktabelle kann ich mit dieser Notation, und das ist ja nicht nur eine Notation, da steckt ja eine ganze Theorie dahinter, also kann ich auch mit Prädikatenlogik und dieser prädikativen Mengendefinition, also Menge aller für die und dann kommt irgendeine Bedingung. Das kann ich sicherlich auch sinnvoll einsetzen bei Datenbank-Suchanfragen. Und da unten sehen wir ein zweites Beispiel. Das sind dann halt alle ungeraden Zahlen. Das sind alle n, für die es eine andere Zahl, natürliche Zahl m gibt. Und n ist halt 2m plus 1. Ja, oder n modulo 2 ist eben 1 und nicht 0. So hätte ich es auch hinschreiben können. Okay. Also es gibt mindestens zwei Ansätze aus der Mathematik, die auf den ersten Blick nicht völlig unnütz erscheinen. Jetzt formuliere ich es mal ganz vorsichtig. Okay, deswegen Option 2a. Wir nutzen diese Mengenoperatoren. Vereinigung, Differenz, Durchschnitt, Produkt. Tatsächlich ist diese Relationenalgebra, die ich schon erwähnt habe, letzte Woche und vorhin schon mal, relationale Algebra als eine sehr formale, sehr mathematisch geprägte Datenbank-Anfragesprache, mit der ich also Suchanfragen an eine relationale Datenbank formulieren kann, nur wenig mehr als diese Mengenoperationen. Es gibt genau zwei zusätzliche Operatoren, die diese Relationenalgebra beinhaltet, die sogenannte Selektion mit dem griechischen Buchstaben Sigma, häufig zumindest, bei mir dann immer dargestellt mit irgendeiner Suchbedingung, irgendeinem Prädikat P die ich auf irgendeine Relation R anwende. Und die zweite Operation ist diese sogenannte Projektion. Ganz einfach, jetzt kennen Sie ja schon SQL. Hier steht nochmal eine SQL-Anfrage. Selektion mit dem Prädikat P angewandt auf die Relation ist sowas wie Select Stern from Relation R where P. Fertig, ganz einfach. Also aus einer Tabelle oder Relation, sagen wir dann hier in der Algebra, aus einer Relation R, oder man kann das natürlich klammern, dann ist es irgendein Teilausdruck, werden diejenigen ausgewählt, die dieses Suchprädikat P erfüllen. Selektion oder Filteroperation. Und die Projektion, da steht hier unten so eine Liste von Spaltennamen, würden wir in SQL sagen, oder Attributnamen, sagt man in der relationalen Terminologie. Das ist sowas wie die Select-Klausel. Ja, also Select ABC from R ist das SQL-Äquivalent von diesem Relationenalgebra-Operator. Genauer Select Distinct. Ja, diese Relationenalgebra arbeitet wirklich auf Mengen, nicht Multimengen. Das heißt, das Distinct ist sozusagen automatisch immer dabei. Und ansonsten gibt es nur die Mengenoperatoren, die wir alle aus der Schule noch kennen. Oder spätestens hier aus der Mathevorlesung, nämlich die Vereinigung von zwei Mengen, die Differenz von zwei Mengen, das Produkt von zwei Mengen und diese beiden zusätzlichen Operatoren, Projektion und Selektion, das ist schon die ganze Relationenalgebra. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist eine unabhängige Menge von Grundoperatoren. Die Algebra enthält dann noch eine ganze Reihe weiterer Operatoren, die man aber alle aus diesen da herleiten kann. Also eigentlich muss man sich nicht mehr merken als diese fünf, von denen wir drei ohnehin schon kennen und die anderen zwei sind ja ganz einfach. Ja, die Select-Klausel und die Where-Klausel von SQL, das sind diese beiden Operatoren. Und wir können, wie das auch in der Mathematik üblich ist, natürlich komplexere Ausdrücke bilden, indem wir Klammern und einen Operator nach dem anderen, so wie es passt, anwenden. Das dürfen wir natürlich hier auch. Also die Algebra ist so eine operatorbasierte Sprache. Es gibt diese fünf unabhängigen Grundoperatoren, aus denen man dann noch weitere herleiten kann. Und die kann ich entweder auf Tabellen, also auf Relationen oder auf Teilausdrücke anwenden. Okay, dann sehen wir jetzt, was wir in SQL schon gesehen haben. Man kann mit dieser Algebra jetzt beispielsweise hier oben im ersten Beispiel sich auch das Gehalt aller Angestellten anzeigen lassen, die Jones heißen. Jetzt haben wir halt eine Angestelltenrelation, AMP. Da wenden wir eine Selektion drauf an. Der Angestelltenname soll Jones sein. Wir finden also nur noch solche Angestellten, bei denen in dem E-Name-Attribut, sagen wir jetzt hier, der Wert Jones drinsteht, genau dieser Wert. Und dann projizieren wir, dass dieses Teilergebnis, also diese Selektion angewandt auf die Employee-Tabelle, liefert eine Tabelle oder eine Relation als Ergebnis. Und zwar genau diejenigen Angestellten, bei denen halt der Nachname Jones lautet. Und nicht anders. Alle solchen. Das ist eine mengenorientierte Sprache. Also ist das Ergebnis, was hier in dieser äußeren Klammer steht, dieser Selektion, das ist wieder eine Relation, eine Menge von Tupeln, auf die kann ich jetzt den nächsten Algebra-Ausdruck, zum Beispiel diese Projektion, anwenden. Und dann sage ich, okay, von diesen Tupeln interessiert mich jetzt aber nur noch das Salary-Attribut, also das Gehalt. Und dann kriege ich das Gehalt von allen Angestellten, die Jones heißen, angezeigt. Naja, und das Gleiche gilt jetzt so ähnlich für die ganzen anderen Anfragebeispiele, die wir schon gesehen haben. Ein komplexeres, wo wir auch schon hier hinten nämlich einen Algebra-Operator sehen, den wir jetzt noch nicht gesehen haben auf der vorherigen Folie. Wir wollen die Namen und Gehälter und die Department-Namen von allen Angestellten sehen, die zwischen 3.000 und 5.000 verdienen. Hatten wir eben schon mal in SQL. Dann nehmen wir die Angestellten-Tabelle, suchen mit einer Selektion alle, deren Gehalt im gesuchten Intervall liegt. Und dann verknüpfen wir das mit diesem Natural Join. In SQL haben wir es gesehen, ich habe es vorhin eingetippt. Das hier ist die Algebra-Notation für den Natural Join. Also das, was in SQL dieses Schlüsselwort hier, nicht Join, sondern Natural Join, ohne explizite Angabe der Join-Bedingungen, dastand, das ist hier dieses Butterfly-Symbol. Also ein Kreuzprodukt mit senkrechten Strichen rechts und links. Also Natural Join. Wir verknüpfen das dann mit den Departments, das heißt, wir nehmen jeweils den Department-Number-Wert aus den Angestellten-Tupeln und suchen den passenden Wert in dieser Department-Relation und lassen uns dann Name des Angestellten, Name des gefundenen Departments und Gehalt des Angestellten ausgeben mit dieser Projektion. Schon fertig, also keine Hexerei. Im Gegensatz zu SQL schreiben wir nicht irgendwie einen größeren Query-Block, wo jetzt in verschiedenen Klauseln alles Mögliche drinsteckt, sondern wir haben sozusagen diese SQL-Anfrage da unten, das war ja sogar dieselbe, genau, passt ja. Jetzt wollte ich schon mit dem Ding auf die Tafel zeigen, das funktioniert nicht. Diese SQL-Anfrage hat jetzt in den drei Klauseln, Select from Where und dann noch in diesem Join-On-Konstrukt halt alles irgendwie in einem Query-Block bietet diese Sprache an. Das ist in der Relation Algebra anders, da gibt es diese primitiven Operatoren, die irgendwie einen Zweck verfolgen, die Join-Verknüpfung oder die Auswahl mit einem Suchprädikat oder die Angabe, welche Spalten will ich im Ergebnis sehen und die kann ich so einen nach dem anderen anwenden. Das ist für uns alle aber nichts Neues, das kennen wir schon aus der Schulmathematik. 3 plus 4, Klammer drum, mal 7, Klammer drum, geteilt durch 5, genau das machen wir hier auch. Also wir haben diese Operatoren, Selektion, Projektion, Vereinigung, Differenz, Produkt, Join jetzt auch noch beispielsweise und noch ein paar mehr. Und dann durch so Klammerbildung oder hintereinander anwenden, erzeugen wir dann immer komplexere Ausdrücke. So, Natural Join hat also ein eigenes Symbol in der Relationenalgebra. Hier steht jetzt mal, das müssen Sie jetzt noch nicht wirklich alles im Detail verstehen, hier steht mal eine mehr oder weniger vollständige Definition, wie man diesen neuen Operator Join, R Join S, Natural Join S, wie man den mit Hilfe der Relationenalgebra Grundoperatoren definieren kann. Also eigentlich muss sich niemand merken, was ein Natural Join ist. Man muss sich nur merken, wie das Produkt und die Selektion und die Projektion funktioniert. Und dann kann man sich den Join wieder herleiten. Und der funktioniert halt so, dass ich gedanklich zumindest erstmal das Produkt von R und S der beiden Tabellen oder Relationen bilde. Was heißt das in dem konkreten Fall? Hier steht es ja noch in SQL-Formulierung. Wir könnten uns auch hier vorstellen, dass wir zunächst jede Zeile der Angestellten-Tabelle mit jeder Zeile der Department-Tabelle verknüpfen, sprich nebeneinander schreiben. Also wir haben, keine Ahnung, 20 Departments und 5000 Angestellte und jetzt bilden wir sozusagen für diesen Teilausdruck, der hier in der Klammer steht, R Kreuz S, Angestellte Kreuz Abteilungen, da bilden wir jetzt eine Tabelle mit, was habe ich gesagt, 20 und 1000, also 20.000 Einträgen. Jeweils ein Department und ein Angestellter. Das ist eine Zeile dieser neuen Tabelle, die aus diesem Zwischenergebnis R Kreuz S oder Employee Kreuz Department rauskäme. Dann gehen wir als nächstes her, und so machen wir es ja in der Algebra immer Schritt für Schritt, immer kleine Schritte zum großen Ziel. Als nächstes gehen wir her und wählen mit dieser Selektion, mit der Bedingung F, die hier in SQL an dieser Stelle on Department Nummer auf der einen Seite gleich Department Nummer auf der anderen Seite explizit angegeben ist in dieser SQL-Klausel. Genau diese Bedingung würde hier auch stehen. Also eigentlich will ich gar nicht jedes Department mit jedem Angestellten als Paar betrachten, sondern nur die, wo die Nummer die gleiche ist. Also die Department-Nummer hier und die Department-Nummer dort. Und fortan betrachte ich nur noch solche Paare. Also habe ich 20.000 Zeilen dieser Zwischenergebnistabelle gehabt. Jetzt wende ich diese Join-Bedingung an und sage, ja, aber zu einem Angestellten will ich nur sein oder ihr Department und nicht alle anderen auch noch. Dann habe ich wieder nur noch 1.000. ja, zu jedem Angestellten das passende Department-Tupel. Und dann sage ich, jetzt will ich aber auch nicht alle Attribute sehen, also zum Beispiel nicht die Department-Nummer zweimal, weil das eine Tupel hat eine Department-Nummer und das andere auch. Ich will die aber nur einmal sehen. Und das leistet dann die abschließende Projektion, bei der mit dieser etwas komplizierten Formulierung da unten einfach dafür gesorgt wird, dass alle Spalten bezüglich derer diese Join-Bedingung hier die Gleichheit fordert, die also rechts und links in beiden Argument-Tabellen vorkommen, dass alle solchen Spalten im Ergebnis nur noch einmal vorkommen. Weil da steht ja eh der gleiche Wert drin, so ist ja die Join-Bedingung. Also das ist der Natural Join. Und wir merken uns einfach, der Natural Join und auch jeder andere Join, bei dem ich irgendeine Bedingung explizit angeben kann, das sieht dann so aus, dass wir hier unten drunter, unter dieses Butterfly, noch eine Join-Bedingung F oder P hinschreiben können. Und dann ist sie eben nicht implizit, paarweise alle gleich benannten Attribute müssen den gleichen Wert enthalten und das Ganze mit und kombiniert, sondern wir geben die dann explizit an die Join-Bedingung, das geht auch. Also jeder solche Join ist einfach so eine Folge von, zumindest gedanklich, wir verknüpfen erst jeden Eintrag mit jedem Kreuzprodukt, dann wenden wir diese Selektion oder Join-Bedingung an und schließlich beim Natural Join, weil da diese doppelten Spalten vorkommen, wo wir den gleichen Wert fordern, da werfen wir die doppelten Spalten auch noch weg. Okay. Das war Option 2a. Wir greifen in die Mathematik und finden die Mengenlehre mit diesen Mengenoperatoren. Wir definieren uns noch mindestens zwei Operatoren dazu, die Selektion und die Projektion, und werden fortan glücklich. And lived happily ever after. Ja? Aber was braucht man mehr, wenn man eine Relationenalgebra hat? Naja, wir könnten auch in eine andere Ecke der Mathematik gegriffen haben und noch glücklicher werden, weil wir da die Prädikatenlogik gefunden haben und die uns ganz besonders gut gefällt. Auch da sehen wir hier an drei Beispielen, das schaffen wir jetzt nicht mehr ganz heute, dass man auch diese Ecke, also jetzt nicht irgendeine Form der Prädikatenlogik, sondern diese prädikative Mengendefinition, ja, die Informatiker nennen das oft auch Set Comprehensions. Sie werden in der anderen Vorlesung bei Michael Groß-Niklaus noch List Comprehensions ohne Ende kennenlernen. Haskell und die meisten anderen funktionalen Programmiersprachen kennen Listen als einen eingebauten Datentyp. Der ist so ähnlich wie Mengen, nur es gibt eben eine Reihenfolge und es kann auch Duplikate geben zwischen den Elementen. Aber ansonsten ist er so ähnlich wie Mengen, also insbesondere ist es so ein Container-Datentyp. Und Mengen sind eben ähnlich und das ist eine Set- oder Mengen-Comprehension. Die heißt im Englischen, wie heißt das noch auf Wikipedia? Keine Ahnung. Wenn Sie Set-Comprehensions suchen in Wikipedia, dann heißt das irgendwie dort Maker-Form oder irgendwie sowas. Ich habe es wieder vergessen. Also für mich heißt das immer Comprehensions. Also Menge aller Punkt, 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 für die gilt senkrechter Strich. In manchen Lehrbüchern steht statt dem senkrechten Strich auch ein Doppelpunkt, aber der senkrechte Strich ist meines Erachtens besser zu lesen. Hier habe ich es mal mit einem Doppelpunkt an anderer Stelle aufgeschrieben. Für die gilt und dann kommt irgendein Prädikat. Ja, und wir sehen hier jetzt einfach für diese drei Beispielfragen alle Angestellten, die Jones heißen, beziehungsweise wie viel verdienen die Angestellten, die Jones heißen, oder wie heißen die Angestellten und ihre Departments, die zwischen 3.000 und 5.000 verdienen, das habe ich jetzt hier auch in dieser Notation aufgeschrieben. Und da dürfen wir eben sowas hinschreiben wie Q1, die Antwort auf diese Frage, zeig mir alle Angestellten, die Jones heißen, die geht so, ich suche die Menge aller klein e, die Angestellten-Tupel sind, also die ein Element aus dieser Menge emp aller Angestellten-Tupel sind. Eine Relation ist ja eine Menge, also kann ich so einen Elementvergleich da hinschreiben. E ist jetzt auch so eine Tupel-Variable, so ähnlich wie diese Tupel-Variablen, die wir hier hinschreiben können. Eigentlich ist das genau dieselbe Idee. Und dann muss eben in diesem Namensattribut des Angestellten-Tupels E diese Konstante Jones drinstehen. Ja, und diese Angestellten will ich sehen im Ergebnis. Oder ihre Gehälter will ich sehen. Ja, dann sehe ich im Ergebnis keine ganzen Angestellten-Tupel, sondern nur Werte dieses Attributs Salary. Und da muss es halt irgendein E in der Angestellten-Tabelle geben, das den Namen Jones hat, und dessen oder deren Gehälter möchte ich dann sehen, und da unten so ähnlich. Ja, wenn wir hier in dieser Notation ein Join formulieren, dann führt das typischerweise dazu, dass wir hinter dem senkrechten Strich mehrere solche Konstrukte haben. Es muss irgendein E aus der Angestelltenrelation und irgendein D aus der Departmentrelation geben. Und dann kommt hier unter anderem die Join-Bedingung. Die kennen wir jetzt schon zur Genüge aus SQL und auch aus der Algebra. Und dann kommt die Suchbedingung. Und dann sagen wir vor dem senkrechten Strich, wie müssen unsere Ergebnistupel aussehen. Ja, da machen wir jetzt, hier in dieser Notation habe ich jetzt runde Tupelklammern verwendet. Also wir suchen alle Tupel, die aus einem Angestelltennamen, einem Departmentnamen und einem Gehalt bestehen, sodass E ein Angestellter und D ein Department ist, die diese Bedingungen hier erfüllen, und deren Werte, wie angegeben, wollen wir dann im Ergebnis aufsammeln. Okay, an dieser oder einer vergleichbaren Stelle machen wir dann am Donnerstag weiter. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.